freue mich tatsächlich, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe ähnlich wie letztes Mal wieder Puddingknie. Da habe ich mich aber irgendwie schon dran gewöhnt. Nein, danke schön, dass ich hier nochmal stehen darf. Wir machen heute mit Micha weiter und direkt vorneweg allerdings, ich sage das immer dazu und ich meine das tatsächlich auch so, prüft, was ihr von mir hört, lest da nochmal nach, schaut, ob das stimmt, schaut in die Bibel rein, prüft das, was ich sage, prüft es an dem, was ihr wisst, an dem, was ihr kennt und prüft es an der Schrift. Und gebt mir danach Feedback. Kommt zu mir und sagt mir, okay, gut, das sehe ich anders oder auch nicht. Oder kommt zu mir und sagt mir, tu dies oder tu jenes, dass ich besser folgen kann. Ich will und werde darauf tatsächlich auch Rücksicht nehmen. Ich mache das hier so frisch, so neu. Und ich bin da um alles dankbar, was ich da lernen darf. Ich würde beten. Danke, Herr, dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dafür, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dafür, dass wir das in Freiheit tun dürfen. Ich mag dich bitten, Herr, dass du ja, mich nutzt und dass du es bist, der durch mich durchspricht. Ich mag dich bitten, dass das, was ich hier erzähle, dass es deine Worte sind, dass es das ist, was du der Gemeinde sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du all die Unvollkommenheit, die ich dir zur Verfügung stelle, nutzt und dass du wirklich was Gutes tust und dass das ein Wort ist, ein Same ist, der in deiner Gemeinde aufgehen darf und dass es zur Erbauung dient, dass es die Menschen zu dir hinzieht und ich mag dich bitten, dass du wirkst. Amen. Feedback. Letztes Mal habe ich mich hier hingestellt und habe gesagt, also das ganze grobe geschichtliche Rahmenwerk zu Micha, das ist alles irgendwie schon ganz wichtig, aber ich will euch nicht mit Jahreszahlen irgendwie nerven, weil das war damals wichtig, das ist heute wichtig. Danach habe ich gehört, okay gut, es mag alles sein, was du da sagst, Chris, aber es wäre zumindest grob schön, wenn wir wissen würden, wann und wie und wo. Und deswegen habe ich mir einen Zettel gemalt und gebe euch ein kleines bisschen Rahmenwerk doch noch dazu. Und das ist auch tatsächlich für heute sehr, sehr praktisch. Für die nächste Predigt wird es noch ein bisschen wichtiger sein, aber gerade passt es ganz gut rein. Wann hat das denn alles stattgefunden? Wir schauen uns hier so eine, ich muss mal kurz meine Uhr noch stellen. Wir schauen uns hier so eine Zeitspanne an von ungefähr 750 vor Christus bis 700 vor Christus, so 50 Jahre ungefähr. Das Königreich war zweigeteilt, da gab es das Nordreich, es gab das Südreich, im Nordreich gab es einen König, der hieß Jerobeam, im Südreich gab es einen König damals zu dem Zeitpunkt, der hieß erst Jotham, dann kam später Ahas, Jotham war so ein okayer König, ganz gut, aber jetzt auch nicht super, dann kam Ahas, der wahrscheinlich schlechteste König, den Juda jemals hatte und dann kam Hiskia und Hiskia war dann, hat sehr, sehr vieles gut gemacht, vielleicht sogar der beste König, den Juda jemals hatte. Und während der Zeit von Jotham, also noch dem Ersten, kam dann erst Micha, dann kam Jesaja, dann kam Hosea, drei große Propheten, die alle zeitgleich irgendwie da waren, wo wir auch untereinander voneinander lesen, wie sie sich gegenseitig erwähnen. Micha im Südreich als einfacher Mann im Volk, Jesaja in Jerusalem am Hof, der als Sparringspartner der Könige da war und Hosea im Nordreich. Und das waren jetzt erstmal viele Namen und viel Zeit und das bringt euch so erstmal wahrscheinlich nicht ganz so viel. Was euch jetzt aber tatsächlich auch was bringt und was dafür bringt, dass wir uns das heute genauer anschauen hier im Text ist, es gab damals noch Assyrer und da gab es auch drei Könige und da gab es ein konstantes Hufgetrappel, da gab es konstant Druck aufs Königreich. Das war erst Tiglat-Pileser III., das ist ein schöner Name, der Israel überfallen hat, das Nordreich, allerdings da nicht einnehmen konnte, aber es trotzdem überfallen hat. Da ist schon das Erste passiert. Dann später kam Sargon II., der Israel dann auch erobert hat, der Samaria platt gemacht hat, der das Volk weggeführt hat. Und wir lesen da ganz, ganz viel drüber hier bei Micha. Allerdings lesen wir es bei Micha, bevor es tatsächlich passiert ist. Und deswegen ist es ganz, ganz spannend, dass wir uns das anschauen. Und dann, zu guter Letzt, kam dann noch Sanherib, der dritte assyrische König, der Jerusalem belagert hat aber es nicht eingenommen hat. Hiskia war damals dann schon der König. Und das ist so diese Gemengelage. Da ist konstant Hufgetrappel, da ist konstant irgendwie Druck von außen, irgendwie so ein Krieg, der naht, eine Form von Gericht, das naht. Hosea hat es immer wieder auch ganz laut gesagt und hat es im Norden gesagt, Leute, da kommt was. Aber alle haben gesagt, unter Jerobeam, man war so reich im Nordreich. Nein, das Gericht, das heißt noch, das ist noch weit weg. Ja, diese Spanne, knapp 50 Jahre, Nordreich kaputt, der Norden weggeführt, 46 Städte aus Judäa kaputt, weg, verloren. Das ist die Zeit, in der wir uns bewegen, das ist diese Gemengelage, in der Micha da spricht. Und worum geht's effektiv bei Micha? Was sagt Micha immer wieder? Micha sagt immer wieder, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, in Kapitel 1 und in Kapitel 2, Leute, ihr macht da Dinge, die findet Gott nicht gut. Gott ist ein gerechter Gott, der wird da nicht einfach drüber hinwegschauen, es wird ein Gericht dafür geben, ihr ladet da eine Schuld auf euch und Gott wird verlangen, dass diese Schuld bezahlt wird. Aber Gott ist auch ein liebender Gott und er stellt euch einen Ausweg, er stellt euch eine Hoffnung bereit, die ihr annehmen könnt, wenn ihr wollt. Das ist dieses Wechselspiel, ja? Das ist das, was wir in der Geschichte sehen, wenn wir uns anschauen, oh, da ist Fehlverhalten da und da sind nahende Kriege und was nicht alles und dazwischen steht jemand und sagt, wenn da was passiert, wir verdienen das. Aber Gott liebt uns trotzdem und Gottes Liebe ist größer als das. Und darum geht's. Bevor wir jetzt aber richtig in den Text einsteigen, möchte ich euch eine Frage stellen und eine Geschichte erzählen. Da ist ein kleiner Junge und der geht in den Laden rein. Sagen wir, er ist 3. Und der sieht da dieses Ding und es ist so wunderschön. Und vielleicht funkelt's oder ich weiß es nicht, aber er will es auf jeden Fall haben. Und er nimmt's und er steckt's ein. Und er geht raus. Vielleicht weiß er, dass man normalerweise Sachen erst aufs Band drauflegen muss und dass dann die Mama irgendwie so ein kleines Kärtchen hingibt oder Geld oder wie auch immer und dass man es erst dann haben darf und dann erst in die eigene Tasche darf. Vielleicht weiß es auch nicht, spielt erstmal keine Rolle. Er sieht da was und er nimmt's mit. Egal, ob er es weiß oder nicht, ich glaube, wir sind uns einig, es ist Diebstahl. Gleicher Laden, gleicher Tag. Mann, 35, 40, leitender Staatsanwalt von der Staatsanwaltschaft 2 in Stuttgart, die beschäftigt sich mit Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Kapitaldelikten, also Mord, Totschlag, solcherlei Dinge. Und der gleiche Mann kommt in den gleichen Laden rein und sieht das gleiche Ding und er denkt sich, oh, ich will's haben. Und er steckt's ein und er nimmt's mit. Ist doch die gleiche Sünde, oder? Wiegt es gleich schwer? Wiegt es unterschiedlich schwer? Schlagt mal Micha auf. Wenn ihr vom Neuen Testament kommt, geht's nach links. Wenn ihr aus dem Alten Testament, beziehungsweise wenn ihr die Bibel so mittig aufmacht und bei den Psalmen landet, müsst ihr nach rechts. Micha Kapitel 3, da fangen wir mal an mit den Versen 1 bis 4. Ich lese es einmal vor und dann schauen wir uns so ein bisschen an, was da steht, gehen so ein bisschen in die einzelnen Bilder rein. Ich versuche die Bilder so ein bisschen aufzuschließen, dass man da so ein bisschen genaueres Bild davon hat, worum es eigentlich genau geht und dann bringe ich es auch zusammen mit dem, was es denn jetzt mit dem kleinen Jungen und dem Staatsanwalt zu tun hat. Micha 3. Und ich sprach, hört doch ihr Häupter Jakobs und ihr Anführer des Hauses Israel, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die ihr ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen, und diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und die Haut von ihnen abstreifen und die Gebeine zerbrechen und zerstückeln wie in einem Topf und wie das Fleisch mitten im Kessel, die werden dann zum Herrn um Hilfe schreien. Aber er wird ihnen nicht antworten. Und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben. man liest das und dann ist da so viel von Fleisch und Gebeinen und Fressen und Haut abziehen die Rede, dass man den Vers 1 irgendwie ganz schnell überliest. Und meistens schaut man ihn sich da noch an und dann denkt man, okay, ihr Häupter und ihr Anführer, da geht's wohl um die Leute, die was zu sagen haben, um die Leitung vom Volk damals. Und dann beschäftigt man sich mit diesem Wurstparagraphen da unten. Das ist aber wichtig hier oben. Nicht nur, weil wir sehen, an wen sich das richtet, sondern wegen diesem ganz, ganz kleinen Satz. Wir merken das später. Micha erklärt immer sehr viel, sehr wortgewaltig, sehr, sehr bildhaft. Und dann streut er mal so einen Satz ein. Und wenn man sich den genau anschaut, dann merkt man, oh, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt? Warum ist das so ein Schlüsselsatz? Wenn der kleine Junge was klaut, dann ist es Diebstahl. Der hat was geklaut. Das ist Diebstahl. Das muss in irgendeiner Form, wahrscheinlich wird er den Ärger seines Lebens von seiner Mama bekommen, vielleicht muss er reingehen und es nochmal zahlen. Es wird Möglichkeiten geben, aber es wird eine Form von Strafe geben. Wenn der Staatsanwalt klaut, dann fallen mir spontan drei Sünden ein. Das erste ist, er klaut. Das ist Diebstahl. Das zweite ist ein riesengroßes moralisches Problem. Warum? Wenn der Staatsanwalt dann vor Gericht steht und dann hat er hier dieses Ding, was er geklaut hat, in der Hosentasche und dann lehnt er sich rüber und sagt, Herr Richter, den da, der hat geklaut, sperren Sie den mal weg. Ihr lacht, ihr merkt's, ne? Wenn man sich so überlegt, dann ist es auf einmal ganz, ganz logisch. Und dann kommt aber noch der dritte Punkt dazu. Er müsste das Recht kennen. Er muss es nicht nur kennen, sondern warum ist er da? Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass es durchgesetzt wird. Er ist derjenige, der von demjenigen, der das Recht gestiftet hat, eingesetzt wurde, damit er das Recht durchsetzt. Der Staatsanwalt. Wie ist es bei den Häuptern? Jede Regierung kommt von Gott eingesetzt. Wer hat das Gesetz damals geschaffen? Die Bücher Mose? Gott. Und die stehen dann da und haben selber hier, wir haben es in Kapitel 1 und 2 gelesen, in die eigene Tasche reingewirtschaftet, den Leuten alles weggenommen, was sie hatten. Und die stehen dann da und sagen, lasst mich mal recht sprechen. Das ist dann auch noch Verhöhnen dessen, der dir das Gesetz gegeben hat. Das ist ein moralischer Kompass, der so dermaßen falsch ist. Das ist Verhöhnen und dem Spotten gegenüber, der mich in meine Position gebracht hat. Und es ist Diebstahl, es sind drei Sünden. Und das ist das, worum es hier geht, was Micha hier immer wieder rausmacht. Und ich habe es gerade so polemisch Wurstparagraphen genannt. Wenn wir das heute lesen, ist das so absolut blutig und man versteht das gar nicht. Wisst ihr, wie man Wurst macht? Man nimmt ein Schwein, man zieht die Haut ab, man nimmt das Fleisch, man kocht das Fleisch ab. Man macht die Knochen klein, man kocht die Knochen aus, dann hat man, da kann man Aspik draus machen, dann gießt man das Aspik über das klein gehackte Fleisch und dann hat man eine Sülze. Das, einfach beschrieben, das ist wie Sülze ist und das ist genau das, wie es hier beschrieben wird. Ja? Und dann lesen wir nochmal zurück in Kapitel 1 und in Kapitel 2, wo es dann drin steht, dass sie die Reichen, die Großen, Kapitel 2, Vers 2, sie begehren die Felder, sie rauben die Häuser, sie nehmen sie weg, sie üben Gewalt an Mann und Menschen und Erbteil. Sie beklauen, sie heucheln, sie klauen ihnen den Mantel, sie machen den vorher aber noch leer. Es wird so schön beschrieben. Und die stellen sich dann hin und dann, wir lesen gleich später, wie Micha sagen wird, was denn das Gericht sein wird. Und er sagt dann in Vers 4, dann, wenn es soweit sein wird, dann werdet ihr um Hilfe schreien, ihr Häupter, ihr Anführer. Aber Gott wird euch nicht hören. Ihr wart böse, ihr habt die Trennung von ihm gesucht, ihr habt euch entschlossen, nicht auf seinen Pfaden zu wandeln. Dann wird er in jener Zeit sein Angesicht vor euch verbergen. Wir lesen mal weiter, 5 bis 8. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Darum soll es Nacht werden für euch, also die Propheten, ohne Vision. Und Finsternis soll euch werden, ohne Wahrsagung. Die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen schwarz werden. Und die Seher werden beschämt und die Wahrsager zu Schanden werden. Sie alle werden den Bart verhüllen, weil keine Antwort Gottes da ist. Ich hingegen, Micha, ich bin mit Kraft, erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob zu verkünden sein Verbrechen und Israel seine Sünde. Nordreich, Südreich, Südreich, Nordreich, so rum. Was steht da? Wir haben wieder den Bezug auf Kapitel 1 und Kapitel 2. Da sind Propheten und die lehren für Geld. Die sagen, gibst du mir ein bisschen was? Hast du mir was? Dann habe ich was für dich. Und er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch verstecken. Dieses, sie werden den Bart verhüllen, ist so ein wunderschönes Bild. Die bärtigen Propheten, das waren diejenigen, die Antwort wussten. Aber wenn du zu jemandem gehst und er keine Antwort mehr hat, also verstecken sie sich, die schämen sich, die wissen nicht, was sie noch sagen sollen. Die wollen nicht erkannt werden. Aber es ist nicht so, dass Gott einfach gar nicht mehr spricht. Gott spricht. Gott spricht mit Micha. Gott spricht mit Jesaja. Gott spricht mit Hosea damals. Das ist da, Gott spricht. Aber er spricht nicht mit jedem. Warum? Wegen ihren Taten. Vers 9. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Anführer des Hauses Israel, die das Recht verabscheuen und alles gerade krümmen. Die Zion mit Blut bauen, Jerusalem mit Unrecht, seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Ein Glück haben wir das heute alles nicht mehr. Ein Glück ist das Altes Testament, ist das rum, ist das vorbei und ein Glück haben wir sowas heute nicht mehr. Die alles gerade krümmen, die das Recht verabscheuen und alles gerade krümmen. Fällt uns spontan nichts dazu ein. Hat von uns noch nie jemand erlebt, dass irgendjemand irgendwie das Recht gebogen hat, dass er am Ende doch noch bekommen hat, was er haben wollte, obwohl es ihm vielleicht gar nicht zusteht. Ein Glück, dass es heute kein Ding mehr ist, dass da Priester und Propheten hingehen und sagen, ja, ich heile eure Krankheiten, ihr müsst mir einfach nur genügend Geld überweisen. Ein Glück, dass es das heute alles nicht mehr gibt. Ein Glück, dass es das heute nicht mehr gibt, dass Leute eine falsche Lehre verbreiten und die Leute von Christus wegziehen, weil sie damit Geld verdienen können. Ein Glück ist das heute ja alles nicht mehr so. Oder nicht? Ah. Mir ist ganz, ganz wichtig, da steht, seine Priester lehren für Lohn. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, wenn jemand, der an der Kanzel steht, ein faires Gehalt dafür bekommt. Da ist der Bezug auf Kapitel 1 und auf Kapitel 2 ganz, ganz wichtig. Priester lehren für Lohn heißt hier, ich lege das Gesetz und ich lege die Bibel so aus, dass es dir was bringt, wenn du mir was zahlst. Ja? Ich bin ein großer König und ich brauche einen Priester und ich will da dieses Stück Land haben und irgendwie fällt das Land, aber selbst wenn ich es kaufe, wieder zurück an denjenigen oder an die Familie dessen, von dem ich es abgekauft habe. Wir haben es letztes Mal uns angeschaut in Mose. Das heißt, ich brauche jemanden, der das Recht ein bisschen krümmt, der es ein bisschen für mich anpasst. Dann kriegt er ein bisschen Geld dafür und dann legt er halt die Bibel ein bisschen anders aus und dann ist doch für alle gut, oder? Nein, das ist nicht. Ihr solltet das Recht kennen. Euer Job wäre es gewesen, sagt Micha hier. Der zweite Teil von Vers 11. Und dann stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden, Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Geht doch gut. Ist doch gut alles gerade, wie es ist. Und wir haben es uns angeschaut. Jerobeam der Zweite, der König im Nordreich, war doch gut. Nordreich war unglaublich reich. Also wirklich materiell richtig reich unter ihm. Denen ging es gut. Halt nicht mehr lange. Sie waren dann weg auf einmal. Aber davor war es doch gut. Es ist einfach, wenn es gerade irgendwie läuft, mich hinzustellen und zu sagen, hier, Gott ist bei uns. Gott kümmert sich um uns, uns geht's ja gut, ist ja alles da, ist ja alles toll. Das ist leicht. Schwieriger ist es, wenn du als Prophet dastehst und sagen musst, eigentlich komme ich aus einem kleinen Dorf, irgendwo, und ich soll mich hinstellen und sagen, ihr Häupter, ihr Anführer, was ihr da macht, ist falsch. Das kostet mehr Überwindung, das ist schwerer. Zumindest dann, wenn ich tatsächlich gehört werde. Ich riskiere mehr. Ja, der große König, wenn ich dem gut zurede, dann das freut den erstmal. Aber wenn ich ihm böse zurede, wenn ich ihm sage, hey, was du da tust, ist falsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr mehr mögt, wenn jemand herkommt und sagt, Klaus, ich nehme dich. Klaus, das hast du gut gemacht. Oder wenn jemand herkommt und sagt, Klaus, du hast da einen Fehler. Klaus, das ist nicht gut, was du da tust. Überlegt selber, was euch mehr gefällt, was mehr Überwindung kostet. Und dann kommt wieder dieser kleine Satz. Ich habe es euch wieder gesagt, es wird immer sehr, sehr viel bildlich beschrieben und dann kommt dieser kleine Satz, in dem so viel drinsteckt. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden, Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Eigentlich ist doch das ganz hübsch, oder? Acker pflügen, das hat so was Ruhiges. Waldeshöhen sind auch schön. Trümmerhaufen jetzt weniger, aber gut, ist ja nur ein Vers, oder? Wisst ihr, was passiert, wenn man einen Acker pflügt? Was für Kräfte da walten, wie da der Boden einfach aufgerissen wird und ganze Erdschollen einfach umgeworfen werden? Wie das, was ursprünglich mal nach oben gezeigt hat, auf einmal nach unten zeigt und dunkel ist? Das ist nicht so romantisch. Jerusalem wird zu Trümmerhaufen. Wir haben vorher die Wand gesehen, die Mauer gesehen, die da um Bethlehem rumgebaut wurde. Warum bauen sie solche Mauern rum? Vielleicht erinnert ihr euch an die Bilder aus Warschau nach dem Zweiten Weltkrieg oder den anderen zerbombten Städten. Vielleicht habt ihr die Bilder gesehen aus Syrien gerade von diesen Städten, die zerbombt wurden, die nur noch Trümmerhaufen sind. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Da ist graue Wüste. Und am einen Tag war da noch Leben. Da haben Kinder auf den Spielplätzen gespielt. Da sind Leute in den Cafés gesessen. Da war Handel. Da war ein reges Treiben. Die Leute haben gegessen und getrunken. Sie haben geheiratet. Und jetzt Wüste. Nichts mehr. Vielleicht steht irgendwo noch so eine traurige Fassade einsam rum mit kaputten, zerschossenen Fenstern. Da ist nichts mehr. Das steht hier. Jerusalem wird zu Trümmerhaufen werden. Das ist nicht einfach nur so ein kleiner Satz, über den man mal kurz wegliest. Und der Berg des Hauses, also der Tempelberg, der wird zu Waldeshöhen werden. Wisst ihr, wie lange wo nichts sein muss, damit da ein Wald wachsen kann? Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr irgendwo gestanden seid und dann habt ihr kurz weggeguckt und wieder zurückgeguckt und auf einmal stand da ein Wald? Das braucht, da vergeht viel, viel Zeit. Viel, viel Zeit, in der da niemand ist. Viel, viel Zeit, in der da kein Mensch rumläuft und irgendwie was tut. Damit aus nichts ein Wald entsteht, da vergehen ein paar Jahre. Mehr als eins oder zwei. Aber jetzt kommt was anderes, was viel, viel Schöneres. Jetzt kommt wieder Hoffnung. Und wenn wir uns das wörtlich durchlesen und hier beim Wörtlichen bleiben, wie wir es gerade gelesen haben, dann kommt da gleich schon sehr, sehr viel Friede dann und sehr viel Schönes. Ich mag es mit euch aber geistlich lesen. Schlagt mal auf, wir gehen mal in Lukas rein. Lukas Kapitel 17. Ein paar Bücher nach rechts. Und dann Lukas Kapitel 17. Ich lese mal ab Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Jesus wurde gefragt und Jesus sprach. Er, Jesus, antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist schon da. Ich bin das Reich Gottes. Ich bin schon da. Und er hat dann noch ein bisschen zu seinen Jüngern weitergesprochen und hat ihnen das nochmal erklärt, dass es dann so sein wird, dass es ein großes Gericht geben wird, wenn er wiederkommt, denn wie der Blitz leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Ja, das wird passieren, aber vorher muss vieles leiden und muss der Sohn vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah an die Arche ging, die Flut kam und alle umbrachte. Wir schauen es uns gleich noch genauer an, aber erst blättern wir mal nochmal weiter. Und zwar gehen wir zu Hebräer. Hebräer Kapitel 12. Hebräer ist ein wundervolles Buch. Ich würde mir wünschen, dass mal jemand, der mehr Zeit hier vorne verbringt als ich, da gerne auch mal eine Predigtreihe drüber macht. Weil es wirklich ist ein tolles Buch. Hebräer Kapitel 12. Ich lese mal ab Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden könnte. Wer ist ihr? Die Hebräer. Wer sind die? Das sind Juden und Judenchristen, an die sich hier das Wort richtet. Ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden könnte. Nicht etwas, was man fühlen kann. Der Textabschnitt ist gleich ziemlich verschwurbelt, ziemlich kompliziert. Ich werde immer wieder unterbrechen und es ein bisschen erklären. Ihr seid nicht zu etwas gekommen, was betastet werden kann. Ihr seid nicht zu etwas gekommen wie zu einem angezündeten Feuer, das man sehen kann, oder zu dem Dunkel oder zu der Finsternis. Ihr seid nicht gekommen zu dem Sturm und zu dem Schall der Posaune. Der Sturm, da kann man das Tosen hören, den kann man spüren auf der Haut. Den Schall der Posaune kann man hören. Und ihr seid nicht zu der Stimme der Worte gekommen, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Ja, da ist eine Stimme, die hat was gesagt und die Leute, die es gehört haben, hatten Angst. Und zu dieser Stimme sind sie nicht gekommen. Ich lese weiter. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde, also was diese Stimme gesagt hat. Was hat die Stimme gesagt? Wenn ein Tier den Berg berührt, so soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll von Furcht und Zittern. Ihr erinnert euch dran, wir haben letztes Mal bei Micha gelesen von diesem Durchbrecher. Und dann sind wir ins Alte Testament gegangen zu Mose und haben davon gelesen, wie der Herr zu Mose gesagt hat, pass auf, dass nicht einer von ihnen durchbricht, weil sie würden alle vergehen. Hier ist der Berg Horeb beschrieben. Ja? Wenn jemand den Berg Horeb berührt, dann vergeht er. Wenn ein Tier den Berg berührt, muss es gesteinigt werden. Wir lesen weiter. Wohin seid ihr stattdessen gekommen? Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Also nicht der alte Berg, sondern der neue Berg, Berg Zion, der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid wohin gekommen? Zu den Engeln, zu einer Festversammlung, zur Gemeinde der Erstgeborenen. Ihr seid gekommen zu den Himmeln und zu den im Himmel Angeschriebenen. Ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und, wohin seid ihr gekommen? Zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Alter Bund, neuer Bund, alter Berg, neuer Berg. Berg Horeb, ihr werdet kommen, ihr werdet vergehen. Neuer Berg, Berg Zion, in einem himmlischen Jerusalem, ein himmlischer Berg. Zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Da gibt es den alten Berg, der ist nicht gut für einen, da seid ihr weg davon gegangen. Und da gibt es einen neuen Berg, zu dem seid ihr hingegangen. Ein neuer Berg zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wenn wir uns das so durchlesen, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Berg nicht ein realer Berg sein wird, wenn die Stadt, die danach direkt genannt wird und die auf diesem Berg ja eigentlich steht, das himmlische Jerusalem ist. Dann wird das wohl ein himmlischer Berg sein. Und mit diesem Wissen, dass das Reich Gottes schon da ist, dadurch, dass Christus da ist, dass das schon mitten unter uns ist, und mit dem Wissen, dass es hier einen Berg Zion gibt, der einen neuen Bund symbolisiert, ein alter Berg, ein neuer Berg, und dass dieser Berg ein Bild ist, dass uns Gott da gibt, ein Schatten auf etwas. Mit dem wollen wir jetzt nochmal in Micha weiterlesen. Micha Kapitel 4. Und am Ende der Tage wird es geschehen. Zu dem Thema Ende der Tage bräuchten wir eine eigene Predigtreihe. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel. Je nach Übersetzung steht da dann auch, er wird der höchste aller Berge sein. Jetzt kann man sich wieder überlegen, wenn wir das wörtlich lesen würden, und es gibt eine Berechtigung, das wörtlich zu lesen. Ich kann es nicht mehr, aber man kann das tun. Dann muss ich mir überlegen, es gibt den einen oder anderen Berg auf der Welt. Dieser Berg muss, also Gott muss irgendetwas tun, muss die Welt verwerfen, dass dieser Berg der höchste aller Berge wird. Und er wird erhaben sein über die Hügel. Und die Völker werden zu ihm strömen, die Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Jetzt kann man das wörtlich lesen. Und dann ziehen da die Nationen hin und ganze Völker ziehen hin und klettern auf diesen jetzt den höchsten Berg der Welt, auf momentan ist er keine 800 Meter hoch, der Berg Zion. Und die klettern dann den Berg hoch. Warum? Viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen. Lasst uns geistlich lesen. Was steht dann da? Völker werden zu ihm strömen, die Nationen werden hingehen. Zu wem? Zu Christus. Sie werden sagen, kommt, lasst uns hingehen und lasst uns schauen, was er uns zu sagen hat aufgrund seiner Wege, weil er den Weg hier auf der Erde gegangen ist als Mensch, weil er das hier alles durchgemacht hat als Mensch. Wir wollen auf seinen Pfaden gehen, wir wollen ihm nachfolgen. Denn von Zion ist übrigens ein wundervoller Begriff, das war ursprünglich mal nur eine Burg. Als David das erste Mal Zion erobert hat, war es eine Burg. Dann wurde es irgendwann unter Salomon, kam dann noch der Tempel dazu, dann war Zion auf einmal die ganze Stadt. Später wird Zion teilweise das ganze Reich. Und dann noch ein bisschen später lesen wir es als Bild für das Volk Gottes. Also das ist ein Begriff, der sich im Laufe der Bibel auch von Anfang bis Ende immer weiterentwickelt und auch immer größer wird. Und von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Und auch hier kann ich es wieder geistlich lesen oder ich kann es wörtlich lesen. Wenn ich es wörtlich lese, Frau Merkel und Mr. Trump haben gerade ein Problem miteinander, die sind sich bei den Autozöllen nicht ganz sicher. Sie gehen hin zum Berg, klettern hoch und sagen, hier, wir sind uns da nicht so ganz einig. Und dann sagt Gott, du hast recht, du hast Unrecht. Und dann klettern sie runter, umarmen sich und haben Frieden. Ich bin da ein bisschen polemisch. Ich kann es so nicht lesen. Ich kann es so nicht lesen. Nicht, nachdem ich mir Hebräer angeschaut habe. Oder es geht nicht. Ich kann es nicht. Wem hat man das Gericht übergeben? Jesus? Wem hat man gesagt, sprich du das Recht über alle? Jesus? Wer hat uns, die wir an ihn glauben, gerecht gemacht vor Gott? Jesus? Wer ist also der Richter? Wer ist also derjenige, der da tatsächlich Recht spricht? Ich sehe da nicht jemand auf einem Stuhl sitzen und die Leute nach A und B schicken und dann wieder nach Hause gehen lassen, damit sie sich da einig werden. Und er wird Recht sprechen zwischen vielen Völkern und, Entschuldigung, doch, er wird Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock, ein jeder unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. So wundervoll. Es ist ein alttestamentliches Bild auf Frieden schlechthin. Man hat seinen eigenen Weinstock, man hat genügend zu essen, man hat genügend zu trinken. Man kann da gemütlich sitzen und kann Feigen essen und niemand wird dich aufschrecken. Das ist Frieden, das ist tatsächlich Frieden. Denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. Was hat er geredet? Schlag mal auf, Johannes. Das Johannesevangelium. Kapitel 1. Ich lese mal ab Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, in ihm war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was redet der Mund? Der Mund redet das Wort. Jesus ist geschehen, Jesus ist da. Wieder in Micha, Vers 6. An jenem Tag, spricht der Herr, sammle ich das Hinkende. Entschuldigung, Vers 5. Ich sollte euch den Vers 5 noch nicht vorenthalten. Da ist ein Gedankenstrich davor. Ist der hier auch drin? Sehr gut. Der ist wichtig, wenn man es sich anders anschaut, dann sieht man es schneller. Den Gedankenstrich brauchen wir. Der zeigt uns, da ist eine Versetzung nochmal in das Jetzt. Das eine, was wir jetzt gerade gelesen haben, am Ende der Tage wird etwas geschehen. Dann war die Beschreibung, was da geschehen wird. Dann kommt jetzt der Gedankenstrich. Ja, momentan ist es so. Alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber, wir leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Ja, das ist so ein Einwurf. Momentan ist es nicht so. Momentan ist es noch nicht so, dass vom Berg Zion aus die Weisung ausgeht. Momentan ist es noch nicht so. Aber welches momentan? Das momentan, das zur Zeit von Micha. Nicht das heutige momentan. Wir können es heute schon aus einer ganz anderen Perspektive lesen. Wir können es anders betrachten, weil wir viel mehr wissen, als Micha damals wissen konnte, weil wir es geschrieben bekommen haben. An jenem Tag, spricht der Herr, sammle ich das Hinkende, und das Vertriebene bringe ich zusammen, und das, dem ich Übles getan habe. Und ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Jetzt haben wir hier wieder zwei Begrifflichkeiten, die wir eigentlich kennen und bei denen bei uns die Alarmglocken läuten. Da ist dieser Rest, dieser Überrest, der bewahrt wurde, und das Ermattete. Also da gibt es einen Rest und da gibt es ein Ermattetes. Das scheinen irgendwie zwei Bereiche zu sein, zwei verschiedene Punkte zu sein. Und die werden zu einer mächtigen Nation. Und da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. Jetzt können wir wieder uns überlegen, wollen wir es wörtlich lesen? Da steht der Überrest, den sich Gott bewahrt hat. Da steht das Ermattete. Und die alle stehen auf einem Berg, der dann vielleicht auch ein großer Berg sein wird, aber sie stehen da, und sie stehen da von da bis in alle Ewigkeit. Oder geht es hier um Christus? Geht es hier darum, dass Christus König über uns sein wird, dass wir in Christus eine mächtige Nation werden, dass wir in Christus unseren König wieder haben, dass wir in ihm die Ewigkeit haben? Prüft es. Ich lese es nicht anders, und ich habe lang mit mir gerungen, und ich habe viel nachgeschaut, und ich habe mit Ewald telefoniert, ich habe mit Dietmar telefoniert, ich hab mir vieles nochmal angehört, um mir selber auch klar zu werden. Ich habe viel gelesen an so vielen lustigen und komplizierten und einfachen und traurigen Stellen in der Bibel, und ich kann es nicht anders lesen, und ich kann es auch in meiner Unvollkommenheit nicht irgendwie klarer erklären. Ich kann euch nur sagen, dass ich es da sehe und dass es Sinn ergibt in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht, ob man es außerhalb von meinem Kopf auch verstehen kann, aber ich kann es nicht wörtlich lesen. Wenn ich es wörtlich lese, es ist immer noch wunderschön, es ist immer noch toll, da ist Frieden und da ist eine ewige Nation und da ist ein ewiges Königtum. Und du Herdentum, du Hügel der Tochter Zion, und zu dir wird gelangen und zu dir wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Dieses Davidsche Friedensreich, was dann wieder auferstehen wird. Ich kann es nicht wörtlich lesen. Ich kann es nur geistlich betrachten, und ich, für mich, mir schreit dieser Text Jesus ins Gesicht. Und wie wundervoll ist es, dass da Christus ist und dass Christus gekommen ist. Und wie wundervoll ist es, dass wir auch morgen feiern dürfen, dass es sich schon wieder jährt, dass Christus gekommen ist und dass er das alles möglich gemacht hat, dass er all dieses Leid und all diesen Ärger, den wir verursachen mit unserem konstanten Sündigen, dass er das geklärt hat. Diese Hoffnung zu haben, diese Hoffnung auf jemanden richten zu können, diese Hoffnung zu haben, dass da jemand ist, der mich mit Gott versöhnt hat, nicht weil ich es verdient habe, nicht weil ich es irgendwie wert wäre, sondern weil er das selber wollte. Dieses Wissen, dass da jemand steht, von dem aus tatsächlich Wahrheit und Gericht ausgeht, dass da jemand steht, der das Ganze einmal vorgelebt hat, dieses Wissen, das ist wundervoll. Und zu sehen, dass das im Alten Testament schon da ist, dass es alles schon beschrieben wurde, dass diese ganze Bibel nicht ein altes und ein neues Testament sind, sondern ein Buch sind, in dem Gott die Geschichte erzählt von Anfang bis zum Ende hin, wie er sagt, ihr müsst wissen, ich habe gewonnen. Der erste Punkt, ich habe gewonnen. Gegen Leid, gegen Übel, gegen den Teufel, ich habe gewonnen. Und ich erzähle euch mal die Geschichte, wie und was alles passieren wird und was da alles kommen wird und wie ich euch mit mir versöhnt habe. Dass das nicht irgendwo hier mal eine Stelle ist und da mal eine Stelle ist, sondern dass es ein roter Faden ist, der von vorne bis hinten durchgeht. Das ist so unglaublich und so wunderschön, und dass wir da auch morgen nochmal die Gelegenheit haben, das zu feiern und den Herrn dafür preisen zu können, dass er das getan hat. Das ist wundervoll. Und ich möchte euch bitten, dass diejenigen von euch, die diese Hoffnung nicht haben, kommt später her, kommt zu mir, kommt zu Klaus, kommt zu Ewald. Wir beten gerne für euch, wir beten gern mit euch. Wenn ihr diese Hoffnung habt, ich freue mich mit euch, wundervoll. Und wenn ihr hierzu Fragen habt, wenn ihr sagt, dass Chris, was sind denn die 50.000 Stellen, die du da noch im Kopf hast, die du jetzt aber von der Zeit her alleine auch nicht hast einfach mit reinbringen können? Kommt zu mir, ich bin später noch da. Ihr könnt mit mir reden. Und ich schließe es euch auf, so gut ich noch kann, aber hier vorne ist die Zeit dann doch irgendwie begrenzt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns darüber noch unterhalten können. In diesem Sinne. Amen.